SRF 3.
Erkenntnis aus dem SRG-Wahlbarometer. Die SVP geht überraschend mit Gegenwind in den Wahlkampf für 2015. Verdacht auf chinesische Einflussnahme. In Hongkong kommt es bei den Demokratiedemos erneut zu Zusammenstößen. Und Hochnebel im Flachland, sonst ist es morgen im Norden erneut sonnig, im Süden wechselnd bewölkt. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Drei Parteien segeln mit Rückenwind den Nationalratswahlen entgegen, die in einem Jahr stattfinden. Die SP, die FDP und die Grünliberalen. Dies zeigt das erste Wahlbarometer der SRG. Inlandredaktor Elmar Plotzer hat die Einzelheiten.
Der Aufstieg der Grünliberalen setzt sich fort. 7,3% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger würden momentan die GLP unterstützen. Das sind fast 2 Prozentpunkte mehr als bei den letzten Nationalratswahlen. Vor allem bei urbanen, gut ausgebildeten und gut verdienenden Personen sind die Grünliberalen beliebt. Aber auch die Sozialdemokraten legen zu und kommen wieder knapp über die 20%-Marke. Der SP sei es gelungen, neue Wähler für sich zu gewinnen, sagt Politologe Claude Lanchon vom Forschungsinstitut GFS Bern.
Sie kann sich mit sozialen Themen profilieren, insbesondere rund um Fragen der Arbeitslosigkeit und der Situation von Arbeitslosen sehen wir für die SP eine große Chance.
Auf der Gewinnerseite steht laut dem SRG-Wahlbarometer auch die FDP. Zwar sind die Freisinnigen von ihrem Ziel, zweitstärkste Partei zu werden, noch weit entfernt, aber sie können sich doch leicht steigern auf fast 16%. Vor allem in der Europapolitik gilt die FDP als glaubwürdig, wie die Umfrage zeigt. Auf der Verliererseite stehen die Grünen und die CVP. Beide würden je 1 Prozentpunkt verlieren. Die CVP käme somit noch auf etwas mehr als 11% und die Grünen wären mit 7,3% noch genau gleich stark wie die Grünliberalen. Klar stärkste Partei bleibt die SVP. Sie würde jetzt allerdings 2 Prozentpunkte verlieren und käme noch auf 24,6%. Der Verlust für die SVP ist auf den ersten Blick überraschend, denn für die über 2000 Befragten ist momentan die Migrations- und Ausländerpolitik das wichtigste Thema, was der SVP ja nützen sollte. Aber
es hat ihr nicht geholfen, weil sie im Nachgang zum 9. Februar einen Schritt zu weit gegangen ist in der Europafrage und die Bilateralen in Frage gestellt hat. Das ist für den schweizerischen Grundkonsens zu viel.
Denn die Umfrage zeigt auch, eine Mehrheit der Schweizer will, dass die Masseneinwanderungsinitiative nach dem Ja am 9. Februar flexibel umgesetzt wird. Und fast 60% der Befragten finden auch, im Zweifelsfalle ist der bilaterale Weg wichtiger als die Umsetzung der Initiative. Nur 30% wollen die Initiative um jeden Preis umsetzen. Bemerkenswerte Zahlen findet Politikwissenschaftlerin Martina Imfeld von GFS Bern.
Das ist wirklich eine deutliche Präferenz für die bilateralen Verträge. Das Verhältnis ist 2:1, das ist schon beeindruckend.
Angesichts der offenen Fragen im Verhältnis zwischen Bern und Brüssel werden die Umfragezahlen sicher noch für einige Diskussionen sorgen. Eine Mehrheit der Bevölkerung scheint einen pragmatischen Weg zu bevorzugen.
Das war Elmar Plotzer. Nicht nur die Schweiz, auch die EU-Seite kaut am Zankapfel der gegenseitigen Beziehungen herum. Wir haben die Einschätzung des zuständigen EU-Top-Diplomaten, das nach den Nachrichten mit Bettina Studer.
Bei den Demonstrationen für mehr Demokratie in Hongkong ist es erneut zu Auseinandersetzungen gekommen. Wie Medien berichten, bauten maskierte Männer Barrikaden ab und gingen teilweise auf die Demonstranten los. Diese äußerten den Verdacht, es könnten Peking-freundliche Kräfte hinter den Attacken stehen und verlangten deren Ende. Ansonsten würden sie die geplanten Gespräche mit der Regierung absagen. Der Hongkonger Regierungschef hatte am Abend ein Gesprächsangebot gemacht. Seinen Rücktritt lehnt er weiterhin ab. Die syrischen Kurden rufen die internationale Gemeinschaft um Hilfe bei der Verteidigung der Stadt Ain al-Arab auf Kurdisch Kobani. Angesichts heftiger Angriffe der Terrorgruppe Islamischer Staat auf Kobani fordern sie unter anderem von den USA gezieltere Luftangriffe gegen die Extremisten. Die IS-Milizen belagern die Stadt seit 2 Wochen. Trotz internationaler Luftangriffe konnten sie immer weiter vorrücken. Russland macht die Ukraine verantwortlich für den Tod eines Schweizer IKRK-Mitarbeiters in Donetsk. Das tödliche Geschoss sei vom ukrainischen Militär abgefeuert worden, lässt das russische Außenministerium verlauten. Die Ukraine hatte zuvor den prorussischen Separatisten die Schuld am Tod des Mitarbeiters des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gegeben. Der 38-jährige Schweizer war gestern Abend getötet worden, als eine Granate beim Büro des IKRK in Donetsk einschlug. In Mali sind 9 UNO-Soldaten bei einem Angriff getötet worden. Die Soldaten gehörten den dort stationierten Stabilisierungstruppen an, wie ein Sprecher der UNO-Mission in Mali gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Die getöteten Soldaten stammten aus Niger. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Laut einem UNO-Sprecher handelte es sich um den bislang folgenschwersten Angriff auf die UNO-Truppe in Mali. Die Arbeitslosenquote in den USA ist im September unter 6% gefallen, zum ersten Mal seit dem Sommer 2008. Laut dem Wirtschaftsministerium in Washington liegt die Quote nun bei 5,9%. Im September wurden fast 250.000 neue Stellen geschaffen, deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der SIS Market Index liegt bei 8.684 Punkten plus 0,3%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,7%. Der Euro wird zu 1.2095 gehandelt, der Dollar zu 96,66 €.
Abend.
Die Schweizer Bevölkerung will die Zuwanderungsinitiative lieber pragmatisch umsetzen, sagt die neueste SRG-Umfrage. Wir haben es gehört. Auch die EU wälzt dieses heikle Dossier. Experte ist der Top-Diplomat David O'Sullivan. Er wechselt jetzt in die USA, hat sich aber in den letzten 4 Jahren unter anderem um die Schweiz gekümmert. Oliver Washington hat ihn vor seiner Abreise für eine Standortbestimmung getroffen.
Wenn heute schon eine Umfrage mit Aussagen auch zur Schweizer Europapolitik erscheint, dann beginnen wir doch gleich damit, David O'Sullivan. Dass trotz Ja zur Zuwanderungsinitiative eine große Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer am bilateralen Weg festhalten möchte, müsste die EU doch eigentlich freuen.
I'm pleased if that is the case. I emphasized in the beginning, we value our relationship with Switzerland, we want good relations with Switzerland.
Natürlich sei das erfreulich und Grund genug, die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU weiter zu vertiefen, meint David O'Sullivan, um dann auch gleich den Tarif durchzugeben.
To be frank, if I may say so, I think we have shown enormous flexibility and enormous openness towards finding Swiss-specific solutions.
Die EU sei immer sehr offen und auch flexibel gewesen, um Lösungen zu finden, die auch für die Schweiz akzeptabel seien. Doch nun sei der bilaterale Weg unterdessen dermaßen kompliziert, dass die EU und die Schweiz ein neues Fundament schaffen müssten. O'Sullivan meint die Verhandlungen zwischen dem Bundesrat und der EU über ein institutionelles Rahmenabkommen und kommt auch sogleich auf die zentrale Frage zu sprechen. Was, wenn sich die Schweiz und die EU streiten? Welche Rolle soll der Europäische Gerichtshof dann spielen?
That's the question. It's not the big question, it's the question. This is basically all about how we.
Die Frage ist heikel. In vielen Schweizer Ohren ertönen sofort die fremden Richter und sie ist auch noch nicht gelöst. Für David O'Sullivan ist aber völlig klar, dass Urteile des Gerichtshofes bindend sein müssten für die Schweiz. Der Ire David O'Sullivan ist 61 Jahre alt und irgendwie ein typischer Diplomat, zurückhaltend und sehr höflich. Und trotzdem erstaunlich bestimmt und klar. Natürlich seien die laufenden Verhandlungen über zahlreiche Dossiers sehr wichtig. Doch dürfe man sich nichts vormachen. Neue Abkommen, neue Verträge, welcher Art auch immer, gäbe es nur, wenn die Schweiz auch weiterhin an der Personenfreizügigkeit festhalte.
But unfortunately, this is linked to being able to find agreement on maintaining the principle of free movement of European citizens throughout the single market.
In der Schweiz ist in letzter Zeit jedoch etwas Hoffnung aufgekommen. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat in einem Brief an den Bundesrat geschrieben, die EU sei durchaus bereit, über Probleme bei der Umsetzung der Personenfreizügigkeit zu diskutieren. Selbst der Bundesrat hofft, mit diesem Satz die Türe für tatsächliche Verhandlungen über die Personenfreizügigkeit öffnen zu können. O'Sullivan winkt ab.
I think that is to misread the letter, because the letter was extremely clear that we were not willing to enter into any negotiation relating to quantitative limits on the free movement of people.
An der Haltung der EU hat sich auch in den letzten Wochen nichts verändert. Und wenn David O'Sullivan nun nach Washington geht, wird sich wohl auch unter seinem Nachfolger nichts verändern.
Info 3 Abend.
Es war ein beispielloses Flüchtlingsdrama vor einem Jahr bei der italienischen Insel Lampedusa. Kurz hintereinander kenterten zwei übervolle Flüchtlingsboote, hunderte Menschen ertranken und weitere 3000 sind dort seither unter ähnlichen Umständen gestorben. Die Italiener müssten all diese toten Menschen identifizieren, um ihren Angehörigen zumindest Gewissheit zu geben. Aber sie sind im Verzug. Erst jetzt haben sie ein System dafür aufgebaut. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Bis zum verheerenden Untergang der beiden Flüchtlingsboote vor einem Jahr unternahm Italien kaum etwas zur Identifizierung der toten Flüchtlinge. Die Angehörigen im fernen Afrika oder Nahost mussten sich selber einen Reim darauf machen, wenn sie monatelang nichts mehr von ihren geflüchteten Angehörigen gehört hatten. Vor wenigen Tagen nun hat das Innenministerium ein Abkommen mit der Universität Mailand geschlossen. Die Universität fügt alle erhobenen Daten zusammen. Dazu gehören die erkennungsdienstlichen Fotos der Toten, allfällig gefundene Dokumente, Eheringe, Tätowierungen und anderes, die in einer Datenbank zu einer Art Porträt des Verstorbenen zusammengefügt werden. In einigen Fällen werden auch DNA-Proben genommen. Wichtig auch die Angabe, wo der oder die Tote begraben ist. Es sind zwar nur wenige Hinterbliebene, die nach Italien kommen können, um am Grab ihres Angehörigen Abschied zu nehmen. Zu arm sind die meisten, um aus Afrika oder Nahost nach Italien fliegen zu können. Nur gerade 12 haben es zum Jahrestag des Untergangs der beiden Schiffe nach Lampedusa geschafft. Die meisten von ihnen mit Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen oder gar Fernsehstationen. Mit der Datenbank, so das Innenministerium, werde nun aber immerhin die Möglichkeit geschaffen, dass nicht vergessen wird, wo die Flüchtlinge begraben sind. Italien gibt sich erst seit dem Untergang der beiden großen Schiffe im vergangenen Oktober Mühe bei der Identifizierung der toten Flüchtlinge. Also erst seit die halbe Welt wenigstens für ein paar Tage auf das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer geblickt hat. Und seit auch das Ausland Druck auf die Regierung in Rom ausübt. Vorher füllten die Kirche und einige Nichtregierungsorganisationen, so gut es ging, die Lücke, indem sie die Überlebenden nach den Namen und Herkunftsländern der Vermissten befragten und über ihre Kanäle die Hinterbliebenen zu informieren versuchten. Freilich sind die Probleme trotz des Einsatzes von Hightech und DNA-Analysen groß. Viele Flüchtlinge werfen ihre Dokumente vor der Überfahrt nach Italien weg, damit sie nicht so einfach in ihr Herkunftsland zurückgewiesen werden können. Auch DNA-Analysen sind nur dann hilfreich, wenn von den Hinterbliebenen ebenfalls DNA-Proben vorliegen. Doch das ist selten der Fall, da diese irgendwo in Afrika, Nahost oder Afghanistan leben. Also wird es auch in Zukunft so sein, wie zum Beispiel im kleinen sizilianischen Dorf San Biagio Platani. Dorfbewohner sammelten dort Geld, damit kauften sie schlichte Grabsteine für ein paar tote Flüchtlinge und begruben sie auf ihrem Friedhof nach katholischen Riten. Einen Imam konnten sie nicht auftreiben.
Was hinter den Schlagzeilen steckt, darüber berichtet Info 3 kompakt und zuverlässig auch auf srf.ch/news. Im Studio heute Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.